das jüdischste oder die jüdischste Institution in Jerusalem ist Yad Vashem. Das ist die Holocaust-Gedächtnisstätte, wo der ermordeten Juden gedacht wird. Der Ministerpräsident von Israel hat einen Antrag gestellt, dass dort in Yad Vashem ein Büro eingerichtet wird von Christen. Dieser Plan ist genehmigt worden und es stand nur eine Institution zur Debatte. Keine katholische Kirche, keine evangelische Kirche, keine andere Kirche, nur die christliche Botschaft, die internationale christliche Botschaft. Und wir haben dort Susanne Kokkonen und sie leitet dieses Büro. Demnächst wird ja eine internationale Pastorenkonferenz dort stattfinden oder sagen wir mal ein, du nimmst ja daran teil, Harold. Und das ist eine ganz hervorragende Sache und freue mich, dass wir euch das sagen können. Ich habe da vorne ein paar Bücher. Auch die Schriften der christlichen Botschaft könnt ihr euch mitnehmen. Die sind umsonst oder gratis. Ich hoffe nicht, dass sie umsonst für euch sind. Ich hatte gestern Abend gesagt, dass ich so ein Andachtsbuch geschrieben habe für die Leute unserer Mission, unsere Missionsfreunde. Ich leite ein Missionswerk. Wir arbeiten in Südamerika. Und das heißt Glaube, Hoffnung, Liebe. Und da habe ich dann eine Auslegung sozusagen der fünf Bücher Mose geschrieben. Dazwischen gibt es einige Zeugnisse, Lebensberichte, mein Lebensbericht und so weiter. Ich habe ja eigentlich Wirtschaftswissenschaften studieren wollen und bereitete mich darauf vor, indem ich dann in einer Firma arbeitete als Fremdsprachenkorrespondent. Englisch, Spanisch, Französisch und Portugiesisch. Und dann bin ich auf eine Reise gegangen. Ich hatte eine Ausbildung als Opernsänger, Konzertsänger. Und bin mit meinem Vater ein halbes Jahr nach Amerika gegangen. Er hat gepredigt, ich habe dann gesungen. Und bei dieser Gelegenheit habe ich... Zu weit, ja? So, jetzt wird's besser, ne? Ist so besser? Okay. Das war das, ne? Distanz. So, und dann ist dort die Entscheidung gefallen für Jesus, in den Dienst zu gehen. Ich war ja schon gläubig, jahrelang. Und so hat mich dann mein Lebensweg auch bis nach Brasilien geführt. Oder uns, meine Frau ist ja auch hier, Hildegard. Und ja, in Ihrer Familie war der Reinhold Olonska, ist das ein Begriff? Reinhold Olonska, habt ihr den schon mal gehört?
Ja. Ja, der hatte also eine tiefe Stimme, nicht wahr? Also ich kann auch aufdrehen, wenn ich will, ne?
Ja, es musste, als wenn du singen willst in einem großen Opernsaal, dann musst du natürlich auch bei tiefen C, musst du bis nach hinten durchdringen können. Und das ist Technik, das aber nicht mit Mikrofon. Und der Reinhold Olonska, der hat sich in den 40er Jahren in dem Haus von Hildegards Mutter und Geschwistern befunden. Und dann sagte sein Freund, der Alfred Ziefle, ihm eines Tages, hör mal, also der Bruder meiner Frau, hör mal, da kommt ein Pastor, ein Missionar, Krüger, Gerhard Krüger, und willst du den mal hören, das ist ein Pfingstler. Die Geschwister waren in beiden Baptisten, in der Baptistengemeinde in Celle, und so hat Reinhold Olonska dann meinen Vater kennengelernt, mein Vater hat ihn dann eingeladen und zu verschiedenen Veranstaltungen, und so ist er zur Pfingstbewegung gekommen. Ja. So, ich habe hier mal was vorzulesen. Heute ist der 24. Januar, das Ding kann man jeden Tag benutzen. Darf ich?
Ja, ne? Klar.
Kanaan, das Niederland, so wird es übersetzt, die Niederlande des Orients. Warum ist der schmale Streifen mit so viel Steinen so wichtig? Ist es die strategische Lage zwischen Ägypten und Babylon? Sind nicht andere Gegenden fruchtbarer im weiteren Umfeld? Interessant ist die alte jüdische Tradition dazu. Danach soll schon Abel auf dem Berg Moria geopfert haben. Noah soll dort gewesen sein und sein Sohn Sem oder Shem in der Gestalt von König Melchisedek von Salem. Ob diese Traditionen wahr sind oder bloß Legenden, ist nicht so wichtig. Eins ist sicher. Kanaan ist der Ort auf dieser Erde, wo Gott sich der Menschheit offenbart. Wir können es weiter einschränken. Gott erscheint in Jerusalem. Noch enger. Gott offenbart sich auf dem Tempelberg. Gehen wir noch weiter. Gott ist im Tempel und dort im Allerheiligsten erfahrbar. Die Missionsgeschichte lehrt, Gott ist auf der ganzen Welt erfahrbar, aber sein besonderes Augenmerk gilt Kanaan, dem Land Israel. Gott hat nicht Griechenland, nicht die Griechen, nicht die Germanen, nicht die Russen, nicht die Inkas, sondern die Nachkommen Abrahams erwählt, um die Botschaft von dem einen wahren Gott unter die Menschen zu bringen. Na? Von Zion wird Torah, wird Belehrung, wird Wegweisung ausgehen in die ganze Welt. Das sollte schon zur Zeit Davids und Salomos so sein. Und wir lesen auch, dass Menschen aus vielen Ländern kamen, um die Pracht des Tempels und damit auch die Botschaft vom lebendigen Gott zu erfahren. Dort soll seine Offenbarung in einer besonderen Qualität geschehen. Aller Welt sichtbar, wenn der Messias herrschen wird. Darum ist es für Abraham wichtig, vorüberzuziehen und nach Kanaan zu kommen. Dort baut er dem Herrn einen Altar im Angesicht des Kananiters, der im Land wohnt, der aber von Gott keine Ahnung hat. Dort ruft Abraham den Namen des Herrn an und aus. Er wird zum Verkündiger durch die besondere Art, wie er seinen Gottesdienst feiert. Ich habe hier in diesem Buch auch eine Begebenheit, ich will auf das Bezug nehmen, was wir vorhin von der Heilung gehört haben. Ich habe es erlebt, wie eine Schwester unserer erweiterten Gemeinde, meines Missionsbezirkes, sie war noch ungefähr 30 damals, wenn sie 30 war, Wilma, wie sie einen Tumor im Kopf hatte. Ich hatte als Zivil in der Neurologie gearbeitet, 1,5 Jahre, und zwar im Ärztezimmer und habe eine Menge dabei lernen dürfen. So dass ich fast dachte, Mensch, mach Medizin, studier Medizin. Und so, der Neurologe, der zeigte mir die Aufnahme dort in Brasilien. Hier auf der linken Seite ein etwa Hühnerei großes Gewächs, ein Tumor. Ihre Schwester war an einem solchen Tumor bereits gestorben, 2-3 Jahre zuvor. Sie sah alles doppelt, hatte riesige Kopfschmerzen. Und dann, es war furchtbar. 2 kleine Kinder, ich hatte sie getraut. Und jetzt sagt der Arzt, wir müssen sie nach Porto Alegre schicken, 500 Kilometer weiter in die Großstadt. Dort ist eine Klinik, eine hervorragende Klinik. Und dort werden wir sie operieren lassen. Jetzt, einige Tage später, hörte ich, sie ist schon zu Hause. Ich komme dort an, aber da war sie gerade, kam sie gerade an. Als ich ankam, kam sie gerade an. Die beiden kleinen Mädchen stürmen raus, so 2-3 Jahre, 4 Jahre. Und Mama, Mama, du weißt, wie es mir ging. Als ich das gesehen habe, mir ist das Herz gebrochen. Ich dachte, Mensch, Mama, Mama, diese beiden Kinder sollen alleine bleiben. In wenigen Wochen vielleicht schon. Wenn die Mutter stirbt, mit diesem furchtbaren Tumor, so ein Ding. Wir beteten, 14 Tage später hatten wir eine Einweihung, also eine Grundsteinlegung der neuen Kirche, die wir bauten. Und dann kam sie nach dem Gottesdienst und sagte, hör mal, ich habe eine Bitte, es geht mir zwar besser und ich konnte überall hingehen und mein Leben ordnen mit Menschen. Ich hatte einiges in Ordnung zu bringen. Bitte betet doch für mich. Wir beteten für sie. Am Sonntagmittag nach dem Gottesdienst. Die anderen gingen raus, der Gottesdienst war längst zu Ende. Dann beteten wir für sie und Montag steht sie auf. Sabbat alles, sibbert alles. Der ganze Tumor ist rausgekommen. Der liebe Heiland hat einen Kanal gebaut von dem Gehirn zur Nase. Und da ist das ganze Zeug rausgekommen. Von Montagmorgen bis Montagabend. Da war alles weg. Nichts mehr zu sehen. Keine Kopfschmerzen mehr, kein doppeltes Gucken mehr. Wir haben uns, wenn wir in Brasilien waren, immer wieder getroffen. Wir haben uns immer wieder die Diagnose angeschaut, uns immer wieder das angeschaut und haben gesehen, was Gott getan hat. Keine Operation. Sie lebt noch immer. Sie ist gesund. Sie wohnt jetzt in São Paulo. Die Sache ist, nächstes Jahr im September, genau 30 Jahre her. Solche Sachen. Solche Dinge haben wir immer wieder erlebt. Die Schwester unserer Schwiegertochter, studierte Medizin in Aachen. Und sie hatte an den Oberschenkeln eine sehr merkwürdige Sache mit den Muskeln, Sehnen. Der Arzt konnte nicht identifizieren, oder die Ärzte in Helsinki konnten nicht identifizieren, was das ist. Was ist das? Sie konnte kaum noch laufen, kaum noch Fahrrad fahren. Sollte eine Operation haben. Sie kam auf einer Konferenz zu mir und sagte, hör mal du, ich habe solche Schmerzen. Ich wusste nichts von ihrer Sache. Dann sagte sie, hör mal, ich habe solche Schmerzen in den Beinen, bete doch für mich. Ja, gut, dachte ich, schön, genau wie in Brasilien, die Kinder sind so kindlich, ja, so wie es sein muss. Und das hat mich so gefreut. Und dann habe ich mit ihr gebetet. Ich kam dann eine Woche später von der Reise zurück nach Hause, die waren nach Hause gefahren, ich hatte meine Reise noch fortzusetzen. Dann sitzen die jungen Leute da alle auf dem Hof, also auf unserer Wiese, und sie macht, guck mal hier, sagt sie, ich habe schon eine Fahrradtour hinter mir und ist alles gesund, sie ist Ärztin geworden. Gott tut das, nicht nur im Ausland, er tut es auch hier. Und du kannst ihn wirklich erleben, und das sind nicht Einbildungen, sondern das sind Dinge, die medizinisch nachweisbar sind. Und ich lege sehr viel Wert darauf, dass wir nicht einfach sagen, Mensch, du, ich denke, ich habe Krebs, und nach dem Gottesdienst, ich bin vom Krebs geheilt, ne? Lass dich richtig untersuchen, vorher und auch nachher. Okay? Das ist immer sehr wichtig. So. Gestern Abend habe ich von Israel gesagt. Und ich bin Robert sehr dankbar, dass er mich nochmal daran erinnert hat, an die Araber. Es gibt kein Volk auf der Erde, das so geschunden ist wie die Araber durch seine Religion. Es ist merkwürdig, wer sich mit dem Judentum beschäftigt, findet, dass das Judentum die humanste Religion ist der Erde. Ich will darüber jetzt nicht sprechen, will den Satz einfach nur mal so stehen lassen. Und genau daneben wohnt das Volk, dem man vor 1400 Jahren eine Religion aufgedrückt hat, die es zerstört, kaputt macht. Das ist furchtbar. Aber Gott ist am Werk. Gott liebt Ismael. Amen. Gott liebt Ismael. Abraham hat Ismael geliebt. Wenn ich sehe, wie Abraham vor Gott steht und ihm sagt, aber lass doch Ismael gesegnet sein. Ist das nicht schön? Der Knecht kommt mit den Kamelen und Rebekka von Haran. Und wo kommt Isaak her? Von dem Brunnen des Herrn, der mich sieht. Wer wohnt dort? Ismael. Sie waren Freunde. Diese Freundschaft wird wieder sein, wenn die Schranken der Religion verschwinden. Ich habe Freunde, die arbeiten im Jemen, Saudi-Arabien, anderen Ländern. Ich habe kürzlich mit einigen gesprochen. Die sagen mir, so viele Menschen, so viele Araber, wie sich in den letzten wenigen Jahren bekehrt haben, haben sich noch nie bekehrt. Es sind viele, viele, viele. In Algerien, in Tunesien, in Mauretanien, in Saudi-Arabien haben Menschen sich bekehrt. Im Jemen gibt es Gotteskinder. Es ist herzbewegend, wenn man erfährt, auf welch eine Art und Weise Gott zu diesen Menschen spricht. Durch Träume, durch Visionen, durch Zeichen und Wunder. Ich weiß von einem jungen Hamas-Mitglied, der hat, ein arabischer Bruder hat mir das erzählt, der war im Gazastreifen. Und der hatte eine Begegnung mit Jesus. Und er geht zu einer Gemeinde und sagt, bitte, wo kann ich eine Bibel bekommen? Wo kann ich ein neues Testament kriegen? Und die hatten Angst. Das könnte eine Falle sein. Und die haben ihn weitergeschickt. Und so wurde er weitergeschickt. Und jetzt kam er zufällig. Klar, zufällig. Das ist ihm zugefallen. Und da kommt er mit diesem Bruder in Verbindung und dann sagt er den Leuten, hör mal, ihr könnt den Mann doch nicht, der Mann ist so ehrlich. Warum schickt ihr ihn weiter? Gebt ihm doch eine Bibel. Und er hat ihm eine Bibel geschenkt. Der Mann hat sich bekehrt. Er musste natürlich Gazastreifen verlassen. Das ist mittlerweile in Amerika. Aber Gott tut Wunder unter Leuten in der Hamas. Glaubt ihr das? Ich glaube, wir müssen nicht nur für Israel beten. Wir müssen für diese geschundene Nation der arabischen Stämme beten. Das ist so wichtig. Auch viele, viele Menschen bekehren sich in Persien, das ist ja nun, oder im Iran, das sind ja nun nicht Araber. Aber das ist auch wichtig. So sehe ich, habe keine Angst davor, ich hüte mich davor, vor dem Islam zu warnen. Der Islam ist eine notwendige Peitsche für die verkommenen und abgefallenen Völker Europas. Das ist so. Aber da draußen, von Indonesien, Pakistan, Philippinen bis Mauretanien hin, wollen Millionen, Millionen und Millionen, dürstende Millionen, frei sein. Wenn ich darüber rede, wenn ich darüber nachdenke, ist es wie eine Vision, die vor meinen Augen steht. Vor Jahren hat Gott mir eines Morgens diese Völker gezeigt und hat mir gesagt, bete dafür. Nun, ich weiß, dass ich andere Aufgaben habe, aber beten kann ich. Und dann sage ich, Herr, wenn das dein Wille ist, dann schick mir jemand. 2-3 Tage später stand in einer großen Konferenz, die wir hatten in Aachen, eine junge Frau vor mir. Meine Tochter brachte sie mir. Sie sagte mir, sie ist Iranerin. Sie war bis vor kurzem Muslima und hatte sich in Kanada bekehrt und war jetzt wieder nach Deutschland zurückgekommen. Gott hat sie gebraucht. Eines Tages, es hat sich wenig getan, ich habe natürlich Verbindungen gehabt und so weiter, sage ich, Herr, ist das nicht alles eine Einbildung? Dann schickt mir doch jemand vom Irak. Es war Mittwoch, morgen. Mittwochabend mache ich meine Yeshiva, mache ich meinen Bibelunterricht in unserer Gemeinde in Aachen. Und das ist ein junger Mann, der stellt Fragen und so weiter. Und das ist diese, sage ich, wie heißt du? Sagt er, Samir. Samir? Das ist doch arabisch. Samir? Ja, wir hatten in Brasilien, in unserer Stadt, viele Palästinenser. Und dann sagt er mir, ja, ich bin aus Bagdad. Das ist nicht toll. Das ist für mich eine Ermutigung gewesen, für die Menschen zu beten. Nun, eine andere Frage. Es ist heute Morgen mal nicht so eine Predigt, wie ihr das üblich gewohnt seid. Okay? Seid ihr mit einverstanden? Was heißt Palästina? Das ist die Antwort. Philisterland. Wenn das Philisterland heißt, warum steht in der Septuaginta, in der griechischen Übersetzung der hebräischen Bibel, in der die Philister erwähnt werden, nicht ein einziges Mal Palästina und nicht ein einziges Mal das Land der Palästinenser, sondern da steht von Mose bis Richter 15, ich glaube um die 24 Mal, Philistim, Philistim. Also eine Transkribierung. Philistim. Und von dort an steht hauptsächlich Alophiloi, also Alophili. Das heißt Fremde. Ja. Seit wann existiert, also ich frage nochmal, wie kommt es, dass es da so steht in der griechischen Übersetzung? Das hat einen Hintergrund, diese Frage. Seit wann existiert der Name Palästina? Wer hat dem Land diesen Namen gegeben? Der Hadrian, da seid ihr gut informiert. Ungefähr 135 nach Bar Kochba. Wann wird der Name Palästina das erste Mal erwähnt in der Geschichte? Schweigen im Walde. Zur Zeit Esras und Nehemias kam ein griechischer, das ist ungefähr 450 vor Christus, kam ein griechischer Reisender, und der über seine Reisen dann auch geschrieben hat, Herodot, nach Israel. Und er nannte das Land Palästina. Palästina. Könnt ihr nachlesen in seinem Geschichtswerk. Er nannte das Land Palästina und hat es auch beschrieben. Einige Male spricht er von Palästina. Das heißt also 600 Jahre, bevor das Land von Hadrian Palästina genannt wurde, hieß das Land schon bei den Griechen Palästina. Aristoteles, wer war Aristoteles? Ein Philosophe, nicht weil er so viel gesoffen hat, Philosophe, ne, sondern er war auch der Lehrer von Alexander dem Großen. Aristoteles beschreibt, dass es ein Land gibt, in dem es ein Meer gibt oder einen See gibt, wo nichts untergeht. Und dieses Land heißt Palästina. Könnt ihr nachgucken. So, das heißt etwa 450 vor Christus, etwa 340, 50 vor Christus, heißt das Land bei den Griechen Palästina. Wir wissen, dass es um 200, als die Septuaginta, die griechische Übersetzung, entstand, Jesus zitiert daraus, und auch Paulus und die anderen Apostel, finden wir in der Apostelgeschichte, also sie zitieren die Septuaginta, also die griechische Übersetzung der hebräischen Bibel. Da lebten viele Juden in Alexandria. Es gibt eine schöne Geschichte, wie die Septuaginta entstand, dass 70 Gelehrte kamen und haben diese Bibel dann in 70 Tagen ins Griechische übersetzt. Aber nicht ein einziges Mal, und jetzt komme ich zu dem zurück, was ich vorhin gesagt habe, kommt das Wort Palästina dort vor. Wer hat Griechisch gelernt? Gut. Was heißt Palästes? Also Palästes geschrieben. Das möchte ich gerne wissen. So. Pass auf, was heißt Israel? Wir haben gestern gesagt, Gotteskämpfer. Wahrscheinlich muss man sich die Sache so vorstellen. Herodot kommt nach Israel und sagt, was heißt Israel? Dann erzählen sie ihm eine Geschichte. Sie erzählen ihm, unser Vater, unser Stammvater, der dieses Land gegründet hat, unser Volk gegründet hat, hieß Israel und das bedeutet Gotteskämpfer. Ah, Palästes. Palästes, klar, Palästes. Und man kann an der Stelle, dort, wo er mit dieser Persönlichkeit ringt in der Nacht, dort liest man in der Septuaginta eben dieses Wort, er rang mit ihm. Epaleien, Epaleien, Aorist. Und das ist das Wort. Das ist das Verb, das Zeitwort von dem Substantiv, von dem Hauptwort. Also haben wir es bei Palästina weniger mit Philisterland als mit Israel zu tun. Mit einem anderen Namen für Israel. Denn die Griechen, und das muss man auch wissen, haben nicht transliteriert. Das heißt, die Worte, die einheimischen Namen in ihrer Sprache übernommen, sondern sie haben sie übersetzt. Also sie haben nicht Israel gesagt, sondern dann haben sie Palästina gesagt. Davon muss man ausgehen. Dann frage ich mich, wie kommt es dazu, dass in einer Zeit, wo der Name Palästina bekannt ist, auch Ovid nennt ihn, Ovid übrigens auch, und noch einige andere, Ovid lebte ja eine ganze Zeit vor Hadrian. Wie kommt es, dass die Leute Palästina sagen und es erscheint nicht in der Septuaginta? Es müsste doch dann in der Septuaginta erscheinen und erscheint nicht. Alles klar? Nein, noch immer nicht ganz. Aber diese Sache ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Da gibt es einen Professor in London an der Uni und der heißt Jacobson, David Jacobson, und der hat einen interessanten Artikel darüber geschrieben. Ich habe mich damit beschäftigt, ich fand ihn so toll, schon Jahre her, in einer speziellen archäologischen Zeitschrift. Und dann habe ich mich damit näher befasst und bin den Sachen nachgegangen und habe das bestätigt gefunden und so weiter. Naja, gut. Wie viel Zeit habe ich noch? Bitte genaue Angabe. Ich bin Pfingstler und damit, was? 15 Minuten. Also bis 20 vor. Okay, 21 vor, 19 vor. Woher kommt die Ablehnung Israels in der Christenheit? Woher kommt die Idee des Gottesmordes? 386 nach Christus, Chrysostomus, der Goldmund, Presbyter in Antiochia, später Bischof in Konstantinopel. Er hat eine Reihe von Homilien geschrieben, oder er hat eine Reihe von Predigten gehalten, und die sind als Homilien überliefert. Und da kann man das sehen, da sind nämlich viele Christen zu den Juden in die Synagoge gegangen, an den Feiertagen und an den Sabbaten. Und das hat ihn so maßlos geärgert, dass er dann ganz schlimme Hetzschriften geschrieben hat. Aber die Sache hat noch einen Grund. Warum lehnen so viele Christen das Alte Testament ab? Im Jahre 100, das war doch die Bibel von Jesus und die Bibel von Paulus. Im Jahre ungefähr 150 nach Christus kam ein pontischer Reeder nach Rom, der hieß Marcion. Und der hat gesagt, der Gott des Alten Testaments ist nicht der Vater Jesu. Und er hat gesagt, wir brauchen das nicht. Das ist ein böser Weltenschöpfer und Beherrscher, ein sogenannter Demiurg. Den brauchen wir nicht. Dann hat er die Evangelien Matthäus und Markus und Johannes abgeschafft und die anderen Briefe. Er hat einige Briefe von Paulus stehen lassen und das Lukas-Evangelium allein gelten lassen und hat damit so den ersten neutestamentlichen Kanon geschaffen. Daraufhin hat die Kirche reagiert. Sie hat das abgelehnt. Der Irenäus, Bischof von Lyon, hat dann, das war um die 200, auch Tertullian, der Kirchenvater, die haben dann dagegen geschrieben. Sie haben also diese Lehre von Marcion auseinandergenommen, dass man das Alte Testament nicht braucht, weil der Gott grausam ist und alles, was damit zusammenhängt. Aber dieses Gift war nun mal gestreut. Schlimmer als Dioxin. Das Gift war gestreut und es existiert noch heute in Kirchen und in Gemeinschaften. Ich war erschüttert, als ich vor einiger Zeit mal auf einer Pastorenkonferenz hinter mir hörte, wie der eine zum anderen sagte, hör mal du, ich habe letzten Sonntag das erste Mal aus dem Alten Testament gepredigt. Ja, sage mal, das gibt's nicht. Gut. Wenn wir Israel lieben, wenn wir die Bibel lieben, wenn wir Jesus lieben, dann müssen wir uns auch mit der Sprache beschäftigen. Und ihr wisst, dass jede Übersetzung der Bibel immer nur Stückwerk sein kann und Interpretation ist. Es hängt auch immer wieder davon ab, wie Menschen gelehrt waren. Ich stehe staunend vor dem gewaltigen Werk, das Martin Luther geschaffen hat. Ich finde die anderen Dinge fantastisch, auch moderne Übersetzungen. Es sind immer Interpretationen und es ist wichtig, dass wir uns mit den Sprachen der Bibel beschäftigen. Und dann ist es wichtig, dass wir sie sprechen. Wisst ihr, ein Kind, wenn ich rede, schlechtes Deutsche. Kind verstehen. Nichts Grammatik, aber verstehen. Okay? So. Ein Kind versteht noch nichts von Grammatik. Ein Kind versteht Sprache. Wir sollen die Sprache verstehen, wir sollen sie sprechen. Deswegen ist das Tolle, wie ich gestern Abend auch sagte, über 6 Millionen Menschen sprechen Hebräisch. Ne? Nicht nur die 5,5 in Israel, sondern auch auf der ganzen Welt. Sprechen Hebräisch, denken Hebräisch. Das ist für uns ein Riesenvorteil. Und wenn wir diese Sprache sprechen, das ist so toll. Wenn man dann die Bibel liest, dann, das ist richtig erleuchtend und wunderbar. Und dann kommt man auf manche Dinge. Vor Jahren hat es in Jerusalem Männer Gottes gegeben. Das war Dr. Robert Lindsay. Er war Pastor der Baptistengemeinde. 40 Jahre in der Nakisstraße, mehr als 40 Jahre, von 1945 bis 1995, denke ich. Und er hat Hebräisch perfekt beherrscht, er hat Griechisch perfekt beherrscht, er konnte so mit dir Griechisch reden, Koine Griechisch, und das war alles kein Problem, genauso Professor Flusser, der viele Sprachen sprach. Und diese Leute haben sich mit den hebräischen Hintergründen des Evangeliums beschäftigt, weil dieses Griechisch so ein schlechtes Griechisch ist und so richtig durchsetzt mit Semitismen. Jesus hat ja Hebräisch gesprochen. Die Theorie, dass er Aramäisch gesprochen hat, die stammt ja erst aus dem 19. Jahrhundert. Will nicht näher drauf eingehen. Und so hat man herausgefunden, wenn wir Das griechische Wort, das uns ein bisschen Schwierigkeiten macht, und das sieht man an den unterschiedlichen Übersetzungen. Wenn man unterschiedliche Übersetzungen, also sagen wir mal unterschiedliche Übersetzungen hat und dann eine besondere Bibelstelle findet, wo du, der eine so sagt, der andere sagt so, der dritte sagt noch anders und der vierte auch noch, und dann nimmst du auch die englischen Bibeln dazu, dann ist es noch unterschiedlicher. Ja, was heißt das denn nun? Dann siehst du, dass die Übersetzer eine Schwierigkeit haben. Dann ist es wichtig zu sagen, was heißt das, was, wenn da ein Tonbandgerät gewesen wäre. So ist jetzt wieder besser. Oh, ich verfalle immer in die alten Sünden. Ich muss hier Abstand halten. Abstand halten beim Auto. Und wenn man dann eine Rückübersetzung macht ins Hebräische, dann kommt man der Sache näher. Was kann Jesus gesagt haben? Wenn da ein Tonbandgerät wäre, die CD von Jesus ist ja verschwunden, ne? Ist ja nicht mehr da. Ja. Und wenn das der Fall gewesen wäre, was hat er denn gesagt? Oder bei den Berichten von Lukas. Lukas ist derjenige, der das hebräischste Griechisch schreibt. Aber da, wo er seine eigenen Worte schreibt, da schreibt er perfekt. Das ist interessant. Er übernimmt, wie er auch sagt, ich habe die ganzen Sachen gründlich erforscht. Das sieht man auch in der Apostelgeschichte, wo er die Berichte der Apostel übernimmt. Und da finden wir zum Beispiel dieses Wort, Jesus sagt, wo dein Schatz ist, ist dein Herz. Häng dein Herz nicht an eine Knete, ne? Mit anderen Worten. Und dann heißt es dort, wenn dein Auge Licht ist, gesund ist, hell ist, und das ist dein ganzer Leib Licht. Wenn dein Auge aber böse ist, ist dein ganzer Leib finster, wie groß wird die Finsternis sein, bla bla. Und dann, nicht weil das bla bla ist, ich sage das jetzt nur so, ne? Und dann sagt er, ihr könnt doch nicht Gott dienen und dem Mammon. Also, am Anfang Geld, danach Geld und dazwischen diese beiden Verse mit dem guten Auge oder mit dem hellen Auge, klaren Auge, gesunden Auge und so weiter. Und dann das böse Auge. Dann sagen die Kommentatoren, ja liebe Zeit, das muss woanders hin. Das hat Jesus bei einer anderen Gelegenheit gesagt, das müssen wir verschieben. Wenn man aber in Jerusalem ist, kann man Folgendes hören. Im Radio, im Fernsehen, vielleicht auch schriftlich. Wenn in der nächsten Woche für die Veteranen des Yom Kippur-Krieges gesammelt wird, bitte geben Sie mit einem guten Auge. Das heißt, ein gutes Auge heißt freigebig. Bitte seien Sie freigebig. Also wer ein gutes Auge hat, ist ein freigebiger Mensch. Ein Tova, Ein Tova, Ein Yafa. Oder ein schönes Auge, kann man auch sagen. Seien Sie freigebig. Sei spendabel. Ne? Mach deinen Tresor auf. So, gib mal. Okay? Jetzt macht das Sinn. Häng dein Herz nicht ans Geld. Dien nicht Gott und dem Mammon. Sei freigebig. Denn wenn du freigebig bist, dann ist dein ganzer Leib Licht. Was heißt das? Dann bist du ein geisterfüllter Mensch. Licht hat mit Geist zu tun. Geisterfüllte Leute sind freigebige Leute. Petrus sagt, warte mal, Knete habe ich nicht, aber würde ich dir gerne geben. Aber steh auf, ich habe was anderes, was viel Besseres für dich. Steh auf, im Namen Jesu von Nazareth, Jesu Christi von Nazareth. So, interessante Sache, ne? Das ist ein Bild, ein kleines Bildchen von vielen, vielen anderen. Und dann haben wir ein Riesenproblem. In Lukas 4, Jesus ist in der Synagoge in Nazareth und dann sagt er, als er davon spricht, Jesaja 61, der Geist des Herrn ist auf mir, er hat mich gesalbt. Ne? Da sagt er, das ist jetzt vor euren Ohren und Augen erfüllt. Boah, da sagen die, was ist das denn? Das ist doch der Sohn vom Zimmermann, von Josef. Die Bibel sagt, und sie gaben ihm Zeugnis und wunderten sich alle über die Worte der Gnade. Da steht wirklich Worte der Gnade. Aber was heißt Worte der Gnade? Denn schau mal, Warum reagiert Jesus so sauer und sagt, hört mal ihr Leute, ich will euch mal was sagen. Damals, als der Elia in Israel war, hat Gott ihn zu keinem anderen geschickt als zu dieser Frau, zu dieser Heidin in Zapat. Und beim Elisa war es auch so. Da hat er keinen anderen geheilt als nur den Naaman. Oh, da haben die gekocht. Warum? Wenn da Worte, wie kann das sein? Die staunen und sagen, oh, welche Worte der Gnade. Halleluja. Ne? Du kennst dieses schöne Gesicht, wo Olivenöl aus den Augenwinkeln und aus den Mundwinkeln rauskommt. Ne? Das ist Wahnsinn, ne? Echt? Nein. Worte der Gnade heißt, falsche Dinge sagen, Irrlehre, Unsinn. Was erzählt er hier für einen Blödsinn? Sie gaben ihm Zeugnis, das heißt, sie widersprachen und haben gesagt, du bist doch der Sohn vom Zimmermann. Wie kommst du auf sowas, dass du dich als Messias hier bezeichnest? Und dann haben sie ihn rausgenommen. Chesed, divrei Chesed, Worte der Gnade bedeutet im Hebräischen genau das. Im Hebräischen wird etwas Negatives oft mit positiv ausgedrückt. Die Frau von Hiob sagt, fluche Gott und stirb. Aber dort an der Stelle steht, segne Gott und stirb. Aber wer Hebräisch kann, der wird da nie segne Gott und stirb übersetzen wird, sondern weil er Hebräisch kann, sagt er, fluche Gott und stirb. Weil das selbstverständlich ist, dass man negative Dinge durch ein positives Wort ausdrückt. Ne? Diese Gerechtigkeit erhebt ein Volk, aber die Sünde ist der Leute Gnade. Und wir wissen, dass es heißt Verderben. Und so wird es auch richtig übersetzt. Aber die Leute, die das Neue Testament übersetzen, sind nicht so gut bewandert im Hebräischen in der Regel. Entsprechend haben sie Schwierigkeiten mit den Hebraismen, die da drin sind. So, jetzt ein letztes Wort. Eine Minute noch. Das Wort hassen. Ist euch das schon mal begegnet? Esau habe ich gehasst. Als Gott sah, dass Lea gehasst war, hat er sie fruchtbar gemacht. Hat Gott, der da sagt, ihr sollt euren Nächsten lieben, befohlen, Menschen zu hassen? Hasse deinen Vater und deine Mutter? Lukas sagt es so. Aber Matthäus sagt, wer Vater und Mutter mehr liebt. Hassen hat im Hebräischen zwei Möglichkeiten. Einmal Hass, so wie wir ihn kennen, und zum Zweiten an zweite Stelle setzen. Esau hatte seine Chance, er hat sie nicht genutzt, er stand jetzt an zweiter Stelle. Gott hat ihn nicht gehasst, er hat ihn nur hinter den Jakob gestellt. Jakob hat seine Lea, die sehr schöne Augen hatte, und die sind hervorgestochen, wie die Rabbinen sagen. Das sagt die Übersetzung. Im Deutschen kommt das raus, sie hatte blöde Augen, ne? Trübe Augen, blöde Augen, sowas. Nein, Rahel war so ein perfektes Model, ja? Würde man heute sagen. Und die Lea hatte besonders schöne Augen. Und die hat er doch nicht gehasst, auch wenn sie ihn betrogen hat und auch wenn die Rahel ihn betrogen hat. Rahel hat ihn betrogen, die Lea hat ihn betrogen, der Vater der beiden hat ihn betrogen. Aber Lea hat er nicht gehasst. Sie stand nur an zweiter Stelle. Amen. So, ich habe da hinten noch ein paar Bücher. Die Decke, wenn wir an die Decke denken über Israel, dann denken wir an den Paulus. Aber 700 Jahre vorher, mehr als 700 Jahre vorher, hat schon der Jesaja geschrieben, dass über den Heiden eine Decke hängt. Und schaut euch das Buch mal an. Das ist ganz spannend. Und wenn ihr das Buch seht, was hat Jesus wirklich gesagt, so befasst sich dieses Buch mit den hebräischen Hintergründen mancher Worte im Neuen Testament. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch Gottes reichen Segen.